Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Leute, wir sind wieder da. Ich war gar nicht so ganz sicher, ob ich überhaupt verraten darf, wo Ewald ist, denn manche Dinge sind ja einfach privat. Also ich sitze wie immer in Hamburg, ist ja klar, wo soll ich sonst sein? Und Ewald sitzt nicht in Gladbach, sondern er ist als Korrespondent unterwegs, hat jetzt noch einen neuen Nebenjob angenommen und beobachtet den Vulkan aus relativ überschaubarer Entfernung. Ewald, klär uns mal auf.
Ja, wir sind ja, Teneriffa ist ja so ein bisschen unsere zweite Heimat geworden. Ich bin zwar nur 2,5 bis 3 Jahre hier gewesen, aber da haben wir wirklich viele Freunde kennengelernt, viele Beziehungen geknüpft und wir sind in all den Jahren, 95 bis 97 war ich hier und dann nochmal 2, 2, 2, 3, aber in den letzten 20 Jahren sind wir bestimmt 6, 7, 8 Mal hier, wenn nicht sogar mehr, im Urlaub gewesen und meine Kinder auch. Die sind hier zur Schule gegangen, die haben Freunde hier gefunden und wir sind immer noch verbunden mit vielen Leuten, auch mit Leuten vom Club. Zum Beispiel Cesse Rivero, das war mein Co-Trainer in meinem zweiten Aufenthalt, der ist seit langen, langen Jahren, schon fast 15 bis 20 Jahre, 15 Jahre oder was, Nachwuchsleiter, Nachwuchschef von Teneriffa, vom Club Deportivo. Und es ist wie so ein bisschen nach Hause kommen.
Also um das kurz einzuordnen, vielleicht hat es noch nicht jeder gerade so ganz genau mitgeschnitten. Ewald war natürlich auf Teneriffa bei CD Teneriffa Co-Trainer unter Jupp Heynckes Ende der 90er und kurze Zeit später dann auch Cheftrainer. Vielleicht können wir darüber gleich noch kurz mal reden, weil das ist auch wieder eine interessante kleine Facette deiner Karriere. Und deswegen bist du nach Teneriffa, obwohl natürlich nicht allzu weit entfernt, auf La Palma der Vulkan mit dem wunderbaren Namen Cumbre Vieja gerade wieder speit. Und in der Tat könntest du als Korrespondent arbeiten für, gibt so viele interessierte Medien mittlerweile und könntest berichten, heute sehe ich von hier aus was?
Gar nichts, weil ich gucke in die falsche Richtung.
Okay.
Wir sind nördlich von, wenn man auf die Insel schaut, Santa Cruz liegt ja im Nordosten und noch nördlich davon ist so ein kleiner Stadtteil oder ein kleiner Ort, San Andrés. Da haben Freunde von uns in so einer Wohnanlage seit langen Jahren ein paar kleine Apartments und da sind wir mal hier, mal da zu Besuch. Jetzt könnte man sagen, fliegen in dieser Zeit, richtig. Aber hier geht es auch um, das ist der einzige Ort, wo wir in all den Jahren immer mal hingeflogen sind, weil fast der einzige Ort, weil das natürlich die Pflege von solchen Beziehungen als Fernbeziehung immer schwierig ist und weil wir uns natürlich auch in diese Insel verliebt haben. Das ist für mich eine der schönsten Inseln, natürlich weil wir hier jeden Stock und Stein kennen, 4 verschiedene Klimazonen, du hast Bergwelt, du hast Strandwelt, du hast heiße Gegenden, du hast aber auch im Norden, wo der Passatwind weht, wunderschöne Ecken, da ist scheint nicht immer die Sonne, sonst wäre es nicht so grün. Du hast richtige alte Urwälder, es ist einfach wunderschön und wir freuen uns einfach hier zu sein. Und ich muss sagen, als das auf La Palma, das ist ja die westliche, die nordwestlichste Nachbarinsel, die so je nachdem 50 bis 100 Kilometer weg ist, wo man hier auf der Insel ist, als dann der Vulkan ausbrach, dann haben wir natürlich uns Sorgen gemacht, weil das kennt man ja, Vulkanausbrüche. Erstens ist das nicht witzig für alle Beteiligten, dann aber auch unter Umständen für den Flugverkehr nicht und oder auch für die Luft, die hier rübergeht, je nachdem, was das
Stichwort
für ein
Island.
Ja, Stichwort Island, was das für ein Ausbruch ist. Jetzt sind das kleine Vulkane bisher gewesen. Du hast mir gerade irgendwas anderes noch vorgelesen. Also bisher sind das waren bis zu 9 Schlote, die da waren. Aber das ist jetzt nicht solche, das sind jetzt nicht solche Vulkane, die dann kilometerweit in die Luft gegangen sind. Jedenfalls vom Ausbruch her. Aber mittlerweile haben wir ja gesehen, dass da ein 500 Meter breiter Lavastrom, teilweise 15 Meter hoch, mitten durch diese Plantagen ins Meer geflossen ist. Und das sind unglaubliche Bilder. Und mindestens 1000 Menschen haben ihre Häuser verloren. Zum Glück hat es bisher keine Verletzten gegeben, weil das eben angekündigt war, lange auf lange, man sitzt hier ja auf so einem auf so einem Feuerstuhl. Das wissen wir ja, dass es Regionen in der Welt gibt.
So ist wie das in Teneriffa auch so?
Na ja, klar, sonst gäbe es ja keinen Vulkan, Michael. Ein Vulkan ist nicht nur jemand, der gleich kurz vorm Explodieren ist, sondern ist auch ein Naturereignis dort, wo Platten sich zusammenschieben.
Das ist mir schon klar. Die Frage ist nur, ob es auf Teneriffa auch schon mal Ausbrüche gab.
Naja, natürlich. Hier ist ja der größte Vulkan. Also erstmal muss man sagen, das gesamte Archipel ist vulkanischen Ursprungs. Ja. Das ist ja nur durch Vulkane entstanden. Ist ja jetzt nicht so, dass hier plötzlich der liebe Gott von oben, könnte man jetzt denken.
Die Frage war jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber gab es, sagen wir mal, in den letzten 15 Jahren signifikante Ausbrüche?
Ich glaube, dass das schon, keine Ahnung, jetzt will ich nichts Falsches sagen, der Teide ist der größte Berg Spaniens, denn die Kanarischen Inseln zählen ja zu Spanien, das ist 3.700-800 Meter hoch. Und da oben ist ein Naturschutzgebiet und darin siehst du diese alten Vulkanausbrüche. Diese erkalteten Lavaströme sind noch da und es ist ein riesengroßer Kessel, ein Naturschutzgebiet auf über 2000 Meter Höhe mit unglaublichen Pflanzen und einer unglaublich bizarren Bergwelt. Das ist und eine Ruhe. Du bist über den Wolken, schaust auf das Meer, siehst es teilweise nicht, weil du auf Wolken schaust und bewegst dich da in einem Naturparadies. Das ist einfach ohne Worte. Ich weiß jetzt nicht, ob das, aber ich glaube schon, dass 100, 200 Jahre her ist, dass der Teide ausgebrochen ist.
Vielleicht. Auf der anderen Seite, vielleicht wird der Vulkan ja jetzt von dem anderen auch so wachgeküsst, ne? Weiß man nicht.
Ja, diese Art von Hinweisen hättest du dir jetzt sparen können, weil
naja, mein also, Gott, dann bleibst du halt mal 3-4 Monate da mit deiner Frau. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ihr guckt, dass ihr da einigermaßen unter einem validen Dach seid und
naja, das Essen sind, ist genug da. Wir machen uns keine Vorstellung davon. Ich meine, das sind natürlich Menschen, die hier leben und das ist ja nicht nur hier, sondern ich habe es auch in Athen erlebt. Athen ist ja auch, die in der Ägäis, da haben wir ja auch, da sind immer kleine Erdbeben, auch bei uns in der Eifel zum Beispiel. Das sind alles Stellen, wo im Grunde genommen tektonische Platten zusammenstoßen, wenn ich das jetzt richtig übersetze, und dort sich übereinander schieben und dadurch dann Löcher entstehen, wo nach oben heiße Lava, Magma nach oben kommen kann oder wie das da heißt. Und das haben wir in Japan, das haben wir an dieser pazifische Feuerring. Hawaii ist ja auch betroffen. Und diese Inseln hier sind nur vulkanischen Ursprungs. Und was sich hier entwickelt hat, ist einmalig. Aber es ist natürlich auch, man weiß nicht, was irgendwann mal passiert. Und vor allen Dingen für die Menschen, die dann davon betroffen sind. Es gibt Vulkanausbrüche, die sind überhaupt nicht witzig. Das ist hier auch nicht witzig. Aber zum Glück kündet sich das so an, dass die Leute ziemlich präzise vorhersagen konnten, so jetzt wird's passieren, rechtzeitig evakuieren. Und das dauert dann ja auch eine Zeit lang, bis das Zeug ankommt. Es sei denn, du hast einen Mega-Ausbruch, wo der ganze Berg wegfliegt und explodiert. Das gibt's ja auch. Das sind dann natürlich andere Dimensionen und da, ja, dann kannst du dich vielleicht auch nicht mehr retten. Ich weiß es nicht.
Das ist ja auch unvorstellbare Menge. Ich habe das hier parallel gerade auf. Also am 19. ist er zum ersten Mal ausgebrochen. 250.000 Tonnen Schwefeldioxid ausgestoßen und 35 Millionen Kubikmeter Magma. Mhm. Was für Zahlen.
Ja, das ist unglaublich. Wenn du oben im Naturschutzgebiet um den Teide herum bist, du siehst diese erkalteten Ströme, die von diesem Riesenberg runterfließen in diesen Talkessel, der auch irgendwann mal entstanden ist durch einen riesigen Vulkanausbruch, nehme ich mal an. Und das ist total bizarr. Und das hat natürlich nochmal eine andere Dimension. Aber es gibt richtige Seiten, die du aufrufen kannst, wo du siehst, wo diese Schwefeldioxidwolke hinführt. Und trotzdem sagen die Wissenschaftler, naja, das geht in solche Höhen direkt in der Atmosphäre, dass die Leute unmittelbar, das zieht über ganz Europa hinweg, diese Schwefeldioxidwolke.
Aber ja, das war doch auch so ein Thema, als die Lava dann ins Meer geflossen ist. Hat sich das jetzt irgendwie, ist das entkräftet worden erstmal, dass das sofort gesundheitsgefährdend ist für die Leute in der Umgebung oder wie?
Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber diese Schwefeldioxidwolke kommt aus dem Vulkan und nicht aus der aus dem Zusammentreffen von Lava und Meer. Da wurde gesagt, dass das jetzt nicht unbedingt dieser das Entscheidende ist, was dort jetzt für Gase entstehen. Also schlimmer sind, glaube ich, diese ganze Asche, die in der Luft ist, die auch in der auf der Insel, in manchen Gegenden ist alles voller Asche natürlich, was natürlich hochgeschleudert wird und dann wieder runterkommt und die Straßen, Häuser, Autos und alles bedeckt und diese Schwefeldioxidwolke und natürlich, naja, dass Menschen ihr Hab und Gut verlieren, das ist jetzt wieder eine riesengroße Herausforderung. Das hat jetzt aber, denke ich mal, nichts mit dem Klimawandel zu tun, weil Vulkanausbrüche eben da sind durch die Struktur unserer Erde.
Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Gespräch, Professor Lienen. Wir beenden unseren Wissenschaftspodcast für diese Woche und steigen ein in die vertraute Materie. Wo willst du denn mal anfangen? Spitzenreiter, hey, ihr seid ja nicht mehr aufzuhalten, Ewald, deswegen bist du auch abgehauen, ne? Du hast Angst vor dem Aufstieg. Du bleibst, glaube ich, da, bis ihr nicht mehr Erster seid, oder?
Naja, es ist nach wie vor so, dass ich nicht nur bei unseren Spielen, also erstmal falle ich nicht mehr darauf herein, auf deine Lobhudeleien.
Wieso oder denn deine, jetzt mal ganz ehrlich, ihr seid mit weitem Abstand vor dem Hamburger Sportverein, der wieder im Mittelfeld landen wird, auf Platz 1, deutlicher Abstand schon bis Platz 4, bis zum FC Schalke 04. Also ich sag mal, die Relegation ist euch nicht mehr zu nehmen. Ich rechne aber eher mit dem direkten Aufstieg. Mhm.
Naja, bei dieser Art von Analyse zeigt sich deine wirklich bemitleidenswerte Sozialisation als Sportjournalist, der wöchentlich von seinem jeweiligen Arbeitgeber dazu gezwungen wird, ein Fazit zu ziehen. Wo steht wer? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo der HSV steht. Ich gucke nicht auf. Nein, ich gucke nicht auf die Tabelle nach 6, 7, 8, 9 Spieltagen.
Brauchst du ja auch nicht, weil ihr Erster seid. Du
ja, weißt ja eh, klar, ich habe auch vorher nicht geguckt. Ich habe auch vorher nicht geguckt, weil ich ja nun weiß, dass man versucht sich dann immer zu retten. Also als ich Trainer war, dann hieß es dann, als wir mal irgendwie super gestartet waren, ist ja auch schon mal passiert, ja, was ist denn jetzt? Dann habe ich gesagt, fragen Sie mich mal nach 10 Spieltagen in meiner Naivität. Und an dem 10. Spieltag haben wir, glaube ich, zu Hause gegen Freiburg gespielt. Und Christian saß neben mir. Das waren ja noch Zeiten, wo man... Also in Deutschland macht man ja die Pressekonferenzen zusammen. Das ist in anderen Ländern ja gar nicht so. Also ich habe das, weder in Spanien war das so, in England auch nicht.
Da
kommt man nacheinander und jetzt in Corona-Zeiten auch. Und dann saß der Christian mir da gegenüber. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, ob ich mich jetzt an das Richtige erinnere. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Christian bei uns gewonnen hat. Aber die standen, glaube ich, auch
nicht.
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass...
Wann war das denn so? Welches Jahr ungefähr?
Naja gut, also ich meine, ich habe ja 2017 aufgehört im Sommer. Also entweder war es 16-17 oder 15-16.
Ja. Erzähl weiter, ich guck's parallel nach.
Schau mal nach. Das Heimspiel, das muss so in der Anfangsphase der Saison gewesen sein. 15-16 oder 16-17.
Du hast doch gesagt, 10. Spieltag gerade, du Dödel.
Was? 10. Ja, dann guck mal. Kann ja auch sein, dass es der 9. war. Ich weiß es jetzt nicht.
Thomas, war da los?
Naja gut, ich glaube, ich bin gefragt und vielleicht ist auch Christian gefragt worden, wie so nach 10 Spieltagen kann man doch schon mal ein Fazit ziehen. Siehst du das? Hast du es gefunden oder nicht?
Ich bin gerade dabei.
So.
12. Spieltag 1-0 gegen Freiburg. Das könnte doch passen.
Die waren welches Jahr?
2015.
So, und wir gewinnen.
Ihr wart dadurch Dritter und die waren dann.
Sie waren immer noch Erster oder was? Ja, so, und auf jeden Fall, als ich dann mich entsprechend geäußert habe, fragte ich mal nach 20 Spieltagen, nehme ich mal an. Haben Sie Christian gefragt, was kann man denn jetzt sagen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wer da in der, sag mal ein paar Namen, die da oben stehen. Freiburg, Freiburg war da, wer noch?
Freiburg war da, Leipzig war da, Bochum war da,
ja.
Fürth war da, das waren so die Verdächtigen.
Nee, also weiter. Wer die nächsten?
Sandhausen, Heidenheim, Nürnberg.
Ja. Also von der Tabelle nach unten. Auf jeden Fall hat Christian dann diese Pressekonferenz legendär bereichert, nachdem er gefragt wurde, Herr Streich, Sie, aber Sie können doch jetzt mal was sagen. Sie sind jetzt Erster und die können doch mal und dann hat Christian gesagt, ja, natürlich ist klar, dass ich mal jetzt schon ein bisschen gucken kann. Ich denke, ich will das jetzt nicht so nachmachen, das wäre jetzt despektierlich. Aber Christian hat dann gesagt, naja, natürlich haben wir als Freiburg eine gute Ausgangsposition. Aber ich würde wirklich sagen, dass auch RB Leipzig eine sehr, sehr gute Chance hat, da etwas zu erreichen. Und wir dürfen auch nicht den VfL Bochum vergessen, der in einer guten Situation ist. Und ich gehe jetzt
Nürnberg
und Greuther Fürth, darf man gar nicht unterschätzen. Die haben eine junge Mannschaft und dann, selbst Sandhausen ist eine Überraschungsmannschaft und wir wissen, dass Herr Heidenheim jedes Mal wieder kommt und der SFC Nürnberg und ganz gar nicht zu vergessen den FC St. Pauli. Also am Ende hat er die ersten 10 alle aufgezählt, aber mit Bierernst und mit totaler Leidenschaft und Überzeugung. Und ich glaube, danach hat dann jeder gemerkt, dass er sie vor ohne piepeln wollte.
Auf jeden Fall sind sie am Ende relativ souverän aufgestiegen, zusammen mit Leipzig. Nürnberg wurde Dritter und wer wurde Vierter?
Ja, das war diese Saison, die das ist das Schlimmste. Wir sind Vierter geworden, du spielst zur Top-Saison und hast aber keine Chance aufzusteigen, ähnlich wie Kiel jetzt dieses Jahr. Und dann verlierst du plötzlich deine wichtigsten Spieler. Kiel ist das jetzt auch passiert. Wir haben 4 Stammspieler verloren, 80% der Tore, 80% der Assists und noch John Verhoek, der auch dann weggegangen ist als erster Einwechsler und sind dann in die neue Saison gegangen hatten dann in der neuen Saison noch 2, 3 wichtige Verletzte wie Sobich und Zierais und wie sie alle hießen. Ja. Bourdous war lange verletzt und dann stehst du plötzlich nach, 14 Spieltagen mit 6 Punkten da unten. Also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Super spielen, nicht oben dran kommen und die Leute, die richtig gut gespielt haben, gehen dann mal woanders hin und das konnten wir dann nicht so schnell kompensieren, so wie andere jetzt auch nicht. Naja, wie auch immer. Also
okay,
so viel zu dem Thema, der FC St. Pauli steht oben und das machen wir jetzt schon. Ne? Aber darauf fällt hier keiner rein.
Trotz alledem
muss man natürlich sagen, sie spielen souverän. Sie haben, Schulle hat das hinbekommen, mit dieser Truppe einen richtig, richtig guten Fußball zu zelebrieren. Was natürlich, wenn sie richtig, richtig aggressive Gegenwehr bekommen in den richtigen Räumen, dann kann man jede Mannschaft bremsen. Aber wenn man sich ein bisschen spielen lässt und passt nicht so richtig auf, dann spielen sie in die Runde. Und das war jetzt gegen Dynamo Dresden der Fall, obwohl sie Dresden auch in der Raute angefangen hatte, wo man denken könnte, sie spiegeln das System. Aber das war ein tolles Spiel. Wir waren richtig stolz und glücklich über die Art, oder ich zumindest über die Art des Fußballs, mit Kieré vorne neben Burgstaller und Buchtmann dahinter. Und die drei mit Hartl, mit Irvine und den anderen Leuten haben super Fußball im offensiven Mittelfeld zelebriert, woraus ganz schnell das 1-0 fiel. Aber sie haben es dann versäumt, das zweite und dritte zu machen. Und haben sich dann berauscht an diesen Direktkombinationen und haben dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit sinken lassen. Das Spiel kippte in der zweiten Halbzeit auch durch eine intelligente oder sagen wir mal eine starke Einwechslung von Dresden mit Diawousi, der den ganzen Laden um den Kopf gestellt hat, so ein bisschen in Richtung Dresden und das Spiel stand auf der Kippe, das muss man sagen. Und dann haben wir einen Elfmeter bekommen, den ich im Spiel gar nicht gesehen habe. Und auch in der Nachbetrachtung dann nochmal in Frage gestellt habe. Da reden wir gleich noch drüber, aufgrund meiner Erfahrungen von der Woche davor, Champions League, Euroleague, was ich da alles zu sehen gekriegt habe, habe ich gesagt, ach, ich meine, einen Elfmeter, den man gar nicht sieht, haben sie den wieder erfunden oder was? Wir haben jetzt davon profitiert. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe mir das gestern Abend nochmal angeschaut, den Kurzbericht, und sehe, dass der Sollbauer von Dresden, Hartl, läuft steil, spielt Burgschwaller an, will den Ball wiederkriegen, und der Sollbauer stellt ihm einfach ein Bein. Das war total dämlich. Der hätte den Ball nie kriegen können, aber er läuft in die Lücke und der Sollbauer stellt sein Bein da rein und bringt ihn zu Fall. Also
das war auch so eine Sache, ne? Das kommt halt dazu. Also wenn man in so einem Lauf ist, dann sind halt auch die Schiedsrichterentscheidungen immer so für einen, und ich denke nur ans Derby noch so, da war ja auch so eine Sache. Also ich glaube, es spricht im Grunde einfach alles dafür, dass das eure Saison ist.
Also wenn du möchtest, dass dein HSV weiterhin erfolgreich ist oder erfolgreich wird, dann solltest du aufhören mit diesen sarkastischen Zuschreibungen, weil das nichts bringt.
Ich habe da keinerlei Ambition und Hoffnung mehr.
Okay.
Ich habe mit dem Thema abgeschlossen.
Aber
nehme es einfach nur noch zur Kenntnis.
Es ist natürlich so, Glück muss man sich auch verdienen. Das ist ein 5 Euro, 2 Euro ins Phrasenschwein.
3 waren das im Mai. Du darfst 5 reinschmeißen.
Gut, 3 Euro, meinetwegen. Auf jeden Fall muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, das war jetzt 73. Minute, stand das Spiel auf der Kippe. Jetzt hatte Dresden nicht so große Chancen, aber sie drückten und drückten und das Tor fiel genau zum richtigen Zeitpunkt, wobei man sagen muss, Schulle hat den Benatelli eingewechselt, Buchti war ein bisschen kaputt nach seiner langen Verletzungszeit, Rekonvaleszenzzeit, und Benatelli hat das Spiel dann wieder beruhigt, sodass dann das Spiel wieder in unsere Richtung ging. Aber das Tor, das war fast aus dem Nichts und aber es war natürlich hochverdient, weil Dresden die erste Halbzeit und auch abgesehen von diesen 20 Minuten Druckphase dann wirklich nichts entgegenzusetzen hatte, keine Torchancen hatte groß, und seit nach dem 2-0 kam gar nichts mehr. Also es ist hochverdient und alle freuen sich, dass sie so einen tollen Fußball spielen können, und schauen wir mal, was so passiert.
Genau,
aber jetzt kommen
Schluss
wir
mit, Schluss, ne, jetzt mal Schluss mit zweiter Liga oder was?
Nein, jetzt kommen wir mal zum HSV.
Wie? Wieso das denn?
Ja, das sind doch auch ein paar Slapstick-Geschichten passiert in Aue. Also wer ein bisschen, ich meine, das ist natürlich für die Beteiligten immer unglücklich, aber wer mal ein interessantes Tor sehen möchte, der sollte sich den Führungstreffer von Aue mal angucken.
Dann kommt das 1-1.
War das als...
Ja, oder das 1-1, das war ja beides Slapstick.
Ach so, aber das 1-0 für Aue war doch, glaube ich, eine Flanke, ein Kopfball.
Ja, der köpft jemand anders an und der köpft den wieder an.
Genau, der köpft, ich glaube, irgendeiner köpft den David an, der David köpft einen Auerspieler an und von dem Auerspieler prallt er ins Tor. So ein Tor habe ich auch selten gesehen. Und ist 1-1 ausgegangen oder wie war das?
Ja, klar, das war kurz vor Schluss, der HSV war die ganze Zeit irgendwie in Überzahl und dann kommt noch eine Verzweiflungsflanke rein und dieser arme Mensch... Dieser Mann.
Nein, das war keine Flanke. Nein, irgendjemand war links frei durch vom HSV und spielte den Ball gegen die Latte. Hä? Der Ball prallt von der Latte zurück.
Ah ja, richtig, genau. Und er ist 2,40 Meter vom Tor.
So.
Er köpft ihn dann rein, anstatt
vorbei. Der Carlsson will ihn rechts am Pfosten vorbeiköpfen, köpft ihn ins eigene Tor und alle Auer-Spieler brechen zusammen.
Ja, pass auf, jetzt erzähl mir mal bitte, was machst du mit so jemandem als Trainer, wenn deine erste Wut verflogen ist? Also muss man sowas überhaupt bereden? Oder ich meine, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, darüber zu reden, oder?
Natürlich nicht. Also
ich meine, du gehst eigentlich mit dem 1-0 nach Hause. Du machst deinen ersten Saisonsieg gegen HSV, Heimspiel, Flutlicht. Das gibt ja schon ein bisschen was für die Saison. Dann haut dir einer so die Knüppel zwischen die Beine. Was machst du denn da als Trainer?
Ja, ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir wissen, gesichert wissen, dass er das extra gemacht hat, dann werden wir ihn sofort suspendieren müssen.
Nicht nur das.
Wenn wir glauben, dass das immer wieder passieren wird, weil er nicht über die nötige Qualität verfügt, um in der zweiten Liga einen Ball aus 2 Meter am eigenen Tor vorbeizuschießen, dann dürfen wir ihn nicht mehr aufstellen. Aber die dritte Möglichkeit, und das ist die wahrscheinlichste, ist, dass so etwas jedem Mal passieren kann, so wie Stürmer auch aus 1 Meter schon sehr häufig übers leere Tor geschossen haben, kann so etwas passieren. Und in der Regel, wenn man eine vernünftige Truppe hat, eine vernünftige Mannschaft, wird das da schon aufgefangen. Ich glaube, wenn jemand so einen Fehler mal macht und die anderen würden über ihn herziehen, das macht man aber nicht. Wenn das ein anständiger Junge ist, dem das mal passiert ist, jeder weiß, das kann mir selber auch passieren. Das sind Dinge, die man natürlich als Trainerteam beobachten muss oder auch als Mannschaftsführung innerhalb der Gruppe. Solche Dinge müssen natürlich ausgeräumt sein. Sowas kann ja immer passieren und dann ist es einfach nur wichtig, dass man da, dass man ruhig bleibt und dass man das wegmoderiert und dass er sich weiter wohlfühlt, denn niemand ist da vorgefeilt. Das ist dann manchmal eine fehlende Wahrnehmung. Du willst ihn ja nicht ins eigene Tor köpfen. Der hat ja nun gedacht, ich köpfe den rechts am Pfosten vorbei.
Ja, genau.
Und trifft den dann irgendwie falsch oder hat seine Position falsch eingeschätzt. Sowas kommt halt vor. Es ist halt sehr, sehr unglücklich und naja.
Also ich habe nur eine Hoffnung. Ich hoffe, dass er, sagen wir mal, die ersten 30 Minuten nach Abpfiff nicht einen der Leonard-Brüder getroffen hat. Das hätte vielleicht dann doch Folgen haben können, oder? Die sind ja sehr emotional dabei.
Michael, du bist doch auf dem Weg, dieses Spiel immer tiefer und tiefer zu verstehen. Und du kannst ein Spiel sehr qualifiziert mittlerweile analysieren, auch ohne sich auf einzelne Leute zu kaprizieren. Also diese Geschichten, ich höre das immer wieder, ich will jetzt keinen Namen nennen, bei bestimmten Kollegen von dir höre ich es fast bei jedem Spiel, dieser Gedanke, boah, super, dass sie sich stellen. So als wenn man jemanden erschossen hätte und kommt dann trotzdem und stellt sich und ich stehe zu meinem Fehler. Also ich finde das sehr schade, so etwas, dass man immer noch mit solchen Dingen rumläuft. Fehler sind normal, Fehler passieren und ich finde es unwürdig, wenn man jemandem dann noch gönnerisch und großzügig sagt, danke, dass sie sich gestellt haben. Eigentlich bist du eine Wurst, du machst ein Selbsttor, du hast als Torwart wieder falsch gestanden, du hast den Ball durchgelassen, aber ich finde das super, charakterlich super, dass du dich überhaupt hier für unser Interview gestellt hast. Das ist eine völlig verquere Sichtweise von Sport und von Leistung oder von Fehlern. Ich wiederhole es nochmal, Fehler sind Rückmeldungen und die können in jedem passieren. Es sei denn, passiert einem bestimmten Spieler immer wieder, dann musst du dir die Frage stellen, warum stellst du ihn immer wieder auf? Ein Torhüter wird immer irgendwelche Fehler machen, weil er immer derjenige ist, der im Rampenlicht steht. Und wenn der Torwart einen Fehler macht, dann ist der Ball drin. Und dann ist das automatisch ein Thema für die ganze Welt. Wenn der Stürmer von 10-mal auf Tor 8-mal daneben schießt, da wird keiner von deinen Kollegen oder auch du nicht hinterher im Interview sagen, ist Ihnen das eigentlich klar? Sollen wir nochmal diese 8 Situationen von den 10 Chancen, die du alles durchgehen? Naja,
kommt drauf an, wie sie genau waren. Ne? Also so ja. Musste dann auch bleiben. Aber es sollte.
Aber ja du weißt, was ich meine.
Ein kleiner Hinweis sein in Richtung der Herrschaften da auch im Präsidium, die ja doch immer eine sehr kurze Lunte haben, wenn man das so verfolgt. Die haben ja nun auch den Trainer schon wieder gewechselt. Also jetzt.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich. Dran. Ja, aber dann siehst du ja, das sind eben auch Vereine, die ohne die Hilfe dieser Leute da oben nicht wären. Aber der Preis dafür ist, dass solche Leute dann eben auch einen entsprechenden Einfluss haben und dann auch schon mal jemanden in der Halbzeit entlassen oder so. Ich wollte jetzt niemandem zu nahe.
Sind wir jetzt mit der zweiten Liga langsam durch?
Ja, ich wollte niemandem zu nahe treten. Ich wollte nur einfach darauf hinweisen, dass man einfach, jetzt habe ich den Faden verloren, dass man nicht sich so daran festbeißt, wenn irgendjemand mal einen Fehler gemacht hat und das, was dieser Vergleich Torwart-Stürmer, wenn ein Stürmer, du wirst nicht, wenn der Torwart ein Tor verursacht oder nicht hält, ist er vor der Kamera. Wenn ein Stürmer eine Riesenchance nicht macht, die er hätte machen können müssen, steht er halt nicht vor der Kamera. Das ist halt
der Unterschied. Weil er nicht kommt.
Nein, das stimmt nicht. Nein, man spricht das eben nicht so gerne an und nicht so schnell, weil es anders wahrgenommen wird. Der hat halt daneben geschossen. Wenn der Torwart daneben greift, ist es Tor. So, weiter. Ja. Zweite Liga haben wir jetzt.
Nee, pass auf, ich habe noch was für dich. Freust du dich eigentlich schon auf heute Abend?
Heute Abend? Was ist denn heute Abend? Dienstag.
Sag mal, du bist doch, Teneriffa gehört doch zu Spanien, oder täusche ich mich?
Ja, was ist los?
Heute Abend Halbfinale.
Was für ein Halbfinale? Nations League oder was?
Ja, wie oder was?
Klar. Ich weiß es.
Heute Abend Halbfinale, Nations League in Italien. Final Four Turnier.
Wer gegen wen?
Das ist Wahnsinn, wenn ich das nicht, man weiß davon überhaupt gar nichts.
Ich habe dir schon mal gesagt, es gibt Wettbewerbe, wo ich mich weigere, kategorisch weigere, mich damit zu beschäftigen. Wenn du mich nach der Nations League fragst, dann überlege ich, Moment, meint er irgendein Basketballturnier in USA oder was meint er? Ich interessiere mich dafür nicht. Es ist lächerlich. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Deswegen weiß ich auch nicht, was da passiert. Und ich will es auch gar nicht wissen.
Ich habe es noch mal versucht heute bei Wikipedia, ich muss so ehrlich sein, zu überfliegen, was das überhaupt soll, diese ganzen unterschiedlichen Gruppen, A, B, C, D, aufsteigen, absteigen, zu welchen Qualifikationen führt das, es ist alles Irrsinn. Also heute ist das Halbfinale, es wird immer dort ausgetragen, dieses Final Four, bei einem der vier Nationen, die im Halbfinale sind. Die okay. Wahl fiel, warum auch immer, auf Italien als Austragungsort beziehungsweise als Gastgeber der beiden Austragungsorte. Heute ist das erste Halbfinale in Mailand zwischen Italien und Spanien. Und morgen ist das zweite Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich in Turin. Das sind ja eigentlich zwei super Spiele, ne?
Ich habe jetzt schon vergessen, von welchen Ländern du sprichst. Ich weiß nicht, meine Festplatte und die Festplatte von uns allen, von den meisten Fußballfans, ist so voll, das interessiert mich nicht.
Am besten finde ich, es gibt sogar ein Spiel um Platz 3. Sag mal, wollen die uns komplett verarschen oder was? Es gibt in diesem Wettbewerb ein Spiel um Platz 3.
Was dürfen die denn dann anschließend machen, wenn du Erster, Zweiter wärst? Bist du bei der nächsten Europameisterschaft dann dabei oder
ich hab's
was
vergessen. Ich glaube, du bist für die WM qualifiziert. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Der Sieger kriegt auf jeden Fall diesen geschwurbelten Pokal.
Ich habe gedacht, das hätte was. Ich habe gedacht, das hätte irgendetwas mit der letzten Europameisterschaft zu tun. Sind wir jetzt immer?
Nicht mehr. Ich müsste mich da jetzt wirklich nochmal einarbeiten und ich habe keine Lust dazu. Sorry.
Eben. Deswegen weiß ich nicht. Also bevor wir jetzt zur ersten Liga kommen. Aber das können wir vielleicht auch gleich besprechen. Ich habe noch eine gelb-rote Karte von Dovedan im Angebot.
Na, willst du mich jetzt verkackeiern? Wir reden jetzt hier über die Nations League gerade und jetzt fängst du hier wieder mit Dovedan an.
Ja, weil wir werden es gleich sehen. Ich weiß nicht, ob wir erst über die, eigentlich wollte ich ja chronologisch vorgehen und erstmal über die Champions League sprechen.
Ja, das machen wir gleich.
Weil dabei etwas passiert ist.
Das ist eigentlich der Höhepunkt unserer Sendung, muss ich sagen.
Das ist der Höhepunkt. Die ganze Sendung läuft darauf hinaus, ja. Gerade auch, weil wir uns seit Monaten bemühen, reformerisch in dieser Richtung tätig zu sein, die Menschheit darüber zu informieren, dass das, wofür man auf dem Platz läuft, nämlich den Ball zu spielen, schwerlich zu einem Foul, zu einer gelben Karte, zu einer roten Karte oder zu einem Elfmeter führen könnte. Aber es gibt ein paar Kollegen unter unseren Schiedsrichtern, vielleicht auch von oben gesteuert, ich habe keine Ahnung, die das irgendwie anders sehen. Nee, aber sein. Lass uns jetzt nicht vorgreifen.
Dann erzähl kurz Dovedan bitte, dann haben wir das vom Tisch.
Nein, also dann haben wir es nicht von
Dovedan. Eine lächerliche gelb-rote Karte oder was?
Ja gut, aber das ist jetzt Ich habe das Ding jetzt nicht mehr genau vor Augen, was er da gemacht hat. Ich weiß nur, dass Dovedan gefühlt zwei Fouls im ganzen Spiel macht. Er ist ein aggressiver Typ, klar. Das Bild, was ich da vor Augen habe, da habe ich auch sofort gesagt, wie kann ich denn da dafür eine gelbe Karte geben?
Ne? Also gut, das war der Unterschied zu anderen Diskussionen, die wir geführt haben, ist, das war, glaube ich, in der 80. oder knapp 80. Minute, was ja entscheidender war, also ich habe es in der Champions League zum Beispiel bei Milan auch kommentiert, der Kessier, der kriegt halt in der 40. oder so die zweite gelbe Karte und die zweite ist einfach, ich will nicht sagen lächerlich, aber überzogen im Sinne, dass ich danach das Spiel ja komplett kaputt mache im Grunde. Und ja. Genau das ist dann auch passiert. Also bis zur gelb-roten Karte war Milan richtig gut und hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und danach hat natürlich Atletico mit einmal mehr das Ding am Ende auch noch gedreht. Ja.
Unser Freund Patrick Ittrich würde jetzt sagen, das ist nicht meine Aufgabe als Schiedsrichter, ein Spiel nicht kaputt zu machen, sondern ich muss Situation für Situation bewerten, unabhängig davon, ob das jetzt am Anfang eines Spiels ist, am Ende eines Spiels, oder ob ich das Spiel kaputt mache. Da hat er auch grundsätzlich recht. Ich will nur sagen, also dieses Argument, ein Spiel kaputt machen, zählt für mich nur dann, oder zählt eigentlich nicht, sondern für mich zählt die Frage, ist das ein berechtigter Platzverweis? Und wenn jemand
ist das gerechtfertigt? So, ist so. Das eine gerechtfertigte gelbe Karte und auch mit dem Hintergrund, dass es dann ein Platzverweis ist. Und dann muss die zweite gelbe Karte ganz klar sein.
Genau so. Aber es gibt Situationen, wo ich, da bin ich ganz bei den Schiedsrichtern, ich weiß nicht, ob die das so sehen. Ich würde das so sehen, wenn jemand eine klare erste gelbe Karte kriegt, bewirbt sich das ganze Spiel über oder über einen längeren Zeitraum mit einem überharten, aggressiven Spiel immer wieder an der Grenze zum Foul oder Foul. Ich ermahne ihn noch ein paar Mal. Dann kann auch eine zweite gelbe Karte irgendwann mal, dann könnte ich auch mir vorstellen, dass ich als Schiedsrichter eine zweite gelbe Karte ziehe in einem Moment, wo, wenn man nur diese eine Aktion bewerten würde, sagen würde, das ist doch keine gelbe Karte. Aber in der, im Gesamt, das Gesamtkunstwerk, eben 17 Mal irgendwie zippeln, zuppeln, taktisches Foul und nochmal, einfach unfair zu sein, dann hat er es verdient, vom Platz zu fliegen. Aber wenn jemand, oder zwei gelbe Karten lasse ich mir auch noch gefallen, wenn beide Fouls wirklich gelbwürdig sind. Ne, wenn ich sehe, so, ich kann ja nicht sagen, man muss erstmal 10 Fouls machen, so war das ja bei uns früher. Wenn ich nicht das Bein aufgeschlitzt hatte und irgendwie weiterspielen konnte, dann gab es ja keinen Freistoß oder gelbe Karte. So, also das ist auch kein Argument. Ich kann ja nicht sagen, ich muss erstmal 10-mal faulen, bevor ich einen vom Platz schmeiße. Wenn ich 2-mal in jemanden hineinfliege und das ist 2-mal wirklich gelbwürdig, dann gehört er auch vom Platz Feierabend, weil man eben die Gesundheit der Gegenspieler riskiert. Aber wenn ich, sagen wir mal, eine berechtigte gelbe Karte habe und irgendwann mal kurz danach oder auch ist mir egal wann, werde ich zum zweiten Mal aber sowas von fast unauffällig und dafür bekomme ich eine gelbe Karte. Das habe ich jetzt öfters gesehen, da reden wir gleich noch drüber. Das war bei Dovidan, glaube ich, der Fall, aber auch bei Kessier, als ich diese rote Karte...
Es war ein Foul.
Aber das ist doch keine, so, ne, das ist nach 40 Minuten oder was weiß ich, was das war. Ja. Das ist
Kampf
doch kein
um den Ball, trifft sogar noch den Ball, trifft danach den Gegner auch noch hart. So, kann man einfach sagen, aufpassen, noch so ein Ding, wiedersehen.
Ja, so. Aber gerade das ist ja für mich so absurd. Der trifft den Ball. Wenn man den Ball trifft.
Ja, das war aber nicht so klar über, wie jetzt. Das war über das wir gerade eben, was wir gleich besprechen wollen, der Höhepunkt unserer Sendung wohlgemerkt. Nein, das war schon, er kam einfach auch zu spät, so wie andere auch zu spät kommen, ist dann irgendwie auch noch ein bisschen an den Ball rangelangt, aber hat den Gegner auch getroffen. So faul, unstrittig finde ich, aber die Konsequenz gelb-rot ist einfach zu hoch, weil man einfach sieht, auf dem Niveau ist das nicht zu halten. Das schaffen die Mannschaften zu 10 nicht. In 9 von 10 Spielen. Aber was halt gar nicht geht, und jetzt Trommelwirbel, was halt gar nicht geht, ist das, was in der Champions League in Wolfsburg passiert ist. Ich spreche von Georgi Kabakov, unser Freund aus Bulgarien. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ich meine, man kann es ja nicht glauben, aber für den muss im Grunde Ähnliches gelten wie für den Verteidiger, der halt aus 2 Metern das Ding auf einmal ins Tor köpft, anstatt daneben. Weil der Mann hat irgendwie 5-mal in der Champions League gepfiffen, der hat in der Euroleague gepfiffen, der hat WM-Quali gepfiffen. Das kann ja kein Vollblinder sein. Das geht ja nicht. Aber in der Situation ist alles schiefgegangen. Warum auch immer.
Ja, ich hab keine Ahnung. Also ich habe das Spiel jetzt nicht komplett alleine verfolgt, aber
das muss man ja gar nicht.
Es scheint auch nicht die einzige konfliktive Entscheidung gewesen zu sein. die er in diesem Spiel getroffen hat. Und am langen Ende, wenn man das ganze Spiel jetzt so Revue passieren lässt, alles, was man so gehört und auch teilweise gesehen hat, ist, dass ein Unentschieden jetzt für Sevilla nicht komplett unverdient war, weil sie, glaube ich, auch in der zweiten Halbzeit, keine Ahnung, mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile hatten, Chancen, keine Ahnung, ich weiß nicht was. Aber in der, jetzt muss ich noch mal ganz kurz nachgucken, damit die Dimension dieser Geschichte mal klar wird. In der wievielten Spielminute, jetzt gucken wir mal eben. In der,
wir müssen ja erstmal erzählen, worum es überhaupt geht. Also Wolfsburg,
also in der 87. 1-0. Es steht 1-0. Ja. Genau. 1-0 für Wolfsburg. In der 48. Minute Steffen. In der 85. Minute bekommt Gilavogi ist eine gelb-rote Karte. Entschuldigung. Wir haben eine Situation im, das ist ja die Situation. Ich habe schon gedacht, der ist auch noch dafür vom Platz geflogen.
Genau.
Also es gibt eine Situation im Strafraum von Wolfsburg. Gilavogi ist in der Nähe des Balles und kickt ihn weg. Trifft ihn jetzt nicht so wahnsinnig.
Also mit dem Ball relativ normal.
Ja, klar, er spielt den Ball. Er spielt den Ball weg. Jetzt weiß ich nicht, wen er dabei trifft.
Ist ja egal, er trifft einen Gegner dann irgendwann.
So, und irgendeiner von...
Zart am Schienbein. Ne?
So, genau. Also er schießt den Ball weg und das berühmte durchschwingende Bein tickt so ein bisschen mit den Stollen am Schienbein des eines Spielers von Sevilla, der ganz kurz im Video ganz... einmal ganz kurz so zuckt, sich umdreht und weggeht. Jetzt muss ich sagen, ich habe das live nicht gesehen, dass ich jetzt nicht weiß, haben sie ihn rausgeschickt, hat er sich das angeguckt, hat
klar,
er
das von der, das ist doch das Schlimmste bei
der Moment,
Geschichte.
Also der Schiri
hat sich auf dem Monitor angeguckt.
Ja, Moment, aber er hat wahrscheinlich nicht am Anfang reagiert, sondern der VAR hat ihn aufmerksam gemacht.
Ja,
ist das so
der
gewesen?
Der VAR hat ihn rausgeschickt, aber er hat dann ja die Gelegenheit gehabt, sich das anzugucken.
Genau. Also erstmal
geguckt.
Naja, also ich sag mal, die Wahrnehmung auf dem Platz, das sagen uns unsere Schiedsrichter auch immer wieder, das ist erstmal das Wichtigste. Ich meine, wenn ich sehe, dass einer den Ball wegschießt, dann bin ich erstmal schon mal raus aus meiner Sicht. Aber wir haben ja eine neue Interpretation von Abwehrverhalten oder von Balltreffen. Du kannst ja heutzutage den Ball treffen und wenn du nicht sicherstellst, dass das durchschwingende Bein noch irgendjemanden trifft, der unvorsichtigerweise in deiner Nähe steht, weil er die Situation nicht einschätzen kann, weil er zu spät kommt oder schlicht und ergreifend zu blöde ist, die Situation einzuschätzen. Wenn du das nicht machst, dann nützt es dir auch nichts, dass du den Ball wegschießt. Also wie oft sollen wir jetzt noch über so etwas reden? Für mich rauszugehen, sich das anzugucken und dann auf die Idee zu kommen, jetzt gebe ich 11 Meter und gebe dem auch noch die gelb-rote Karte, weil Gilavogi so doof war, das nicht zu berechnen. Moment, ich kann den Ball jetzt nicht wegschießen.
Eins muss man ja sagen, ich lasse es parallel gerade noch mal laufen. Der Hauptschiedsrichter kann ja erstmal eigentlich gar nichts dafür, dass er rausgeschickt wird, weil der hat das überhaupt gar nicht gesehen. So, ja. Der erste Fehler liegt beim VAR. Der ihn rausschickt. Der hat halt auch eine falsche Einschätzung gehabt. Das kann dem halt auch passieren. Der hat das irgendwie überhaupt nicht wahrgenommen, dass der einfach den Ball getroffen hat, sondern was der gemacht hat.
Ja, das wissen wir jetzt nicht, was der Schiri für eine Wahrnehmung hat. Aber es geht ja jetzt...
Der Schiedsrichter, ich gucke gerade hin, der Schiedsrichter hat das Ding gesehen.
Ja.
So, und hat weiterlaufen lassen. Also hat er für sich entschieden, für mich ist das nichts.
Ja, und der Gegenspieler, ich meine, der hat einmal kurz...
Ja, dem hat das natürlich wehgetan, ist ja klar. Der tritt mit seinem Fuß unter das Bein. Der hat einen Schmerz gehabt.
Ja, weil er zu spät kommt. Aber das kann ja passieren. Wie
kann das passieren?
Beide glauben, dass sie den Ball als Erster bekommen. Und derjenige, der ihn als Erster bekommt, schießt den Ball weg. Und dann ist es logisch, dass er den anderen trifft. Das haben wir 100 Mal in jedem Spiel.
Ja,
und,
so jetzt pass auf. Ich guck's gerade parallel nochmal. Der geht jetzt raus und guckt sich das an. Der geht raus und guckt sich's an, weil der Videoassistent ihn rausschickt. So, und in der Wahrnehmungssequenz, in der er da jetzt in der 84. Minute draußen steht, ist irgendwas bei ihm schiefgelaufen. Das wird er ja jetzt mittlerweile vermutlich auch so sehen. Er kriegt das jetzt da auf dem Monitor angezeigt und er hat vielleicht nur die Schlusssequenz immer gesehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er geblinzelt und hat nicht gesehen, dass der Gila Vogie, der guckt sich das zweimal an, sieht nur den Kontakt und gibt Elfmeter. Und gibt die gelb-rote Karte und Gila Vogie. Was soll das?
Also, ich sag mal, Fehler haben wir ja schon gesagt.
Jetzt zeigt der andere ihm auch noch das Schienbein irgendwie.
Also, dass er ihn getroffen hat, ist klar. Ja. Einfach. Also ich will es jetzt mal so sagen, ich habe jetzt schon oft genug darauf hingewiesen, dass jeder Fehler machen kann, Schiedsrichter, Spieler, Trainer.
Natürlich.
Aber für mich, und das wiederhole ich jetzt zum 17. Mal in unserem 16er, ist das kein Fehler in der Wahrnehmung, sondern es ist ein systemischer Fehler. Etwas, was ich seit Jahren jetzt immer mehr sehe, dass man glaubt, es handelt sich um einen Foul, wenn ich einen Ball weggespielt habe. Und anschließend jemanden treffe, der entweder auch geglaubt hat, dass er gleichzeitig mit mir oder vielleicht vor mir an den Ball kommt oder einfach die Situation komplett falsch einschätzt. Das ist doch ein systemischer Fehler, dass man das als einen Foul ansieht. Ich kann es verstehen.
Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Ja, also ist doch so.
Auch wieder unsere Freunde aus unserer deutschen Schiedsrichterfreude anrufen. Da wird keiner sagen, dass das ein Foul ist.
Michael, wie oft haben wir es jetzt analysiert und haben es gesehen, dass Leute so wie da, das war jetzt, sagen wir mal.
Sowas haben wir noch nicht gehabt.
Doch,
das
doch.
Ist, nein, nicht in der Art und Weise.
Soll ich jetzt die ganzen Sachen wieder aufzählen? Soll ich dir noch, wo waren das jetzt gewesen? Leimer. Wir haben zig Szenen gehabt, wo jemand den Ball wegspielt und trotzdem verwarnt wird oder vom Platz geflogen wird, vom Platz gestellt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle das so sehen sollen, aber ich habe das Gefühl, dass nicht jeder Schiedsrichter auf dem Schirm hat. Moment mal, man kann jemanden treffen, wenn man ein bisschen eher am Ball ist als der andere, aber das kann man doch nicht mit einer gelben oder einer gelb-roten oder gar einer roten Karte ahnden. Das sind Dinge, die im Spiel passieren. Wie soll ich das denn bewerten? Zwei Leute rennen zum Ball und der andere ist ein bisschen eher da, schießt den Ball weg. Soll man dann sagen, Moment, so, und anschließend trifft er den anderen. Das ist ja, es ist nicht zu verhindern. Für mich ist es ein Unterschied, das habe ich auch schon oft gesagt. Wenn der an mir vorbeiläuft und ich mache eine Grätsche in den Körper hinein, so, ne, treffe zwar den Ball, aber räume den komplett mit ab, wo der sich auch die Ohren brechen kann, dann kann ich akzeptieren zu sagen, Moment, das ist die
berühmte Intensität, von der Sie dann sprechen.
Genau so. Das ist jetzt
Zweikampf geht und das ist ja auch nachvollziehbar.
Genau, das ist jetzt kein
Kollateral. Das hier war nicht nachvollziehbar.
Nein, das ist nicht nachvollziehbar. Wir haben das zigmal gehabt. Ich habe bei der Frauen-WM vor ein, zwei Jahren, das war für mich auch so, da schießt eine Abwehrspielerin, kannst du dich vielleicht erinnern, im eigenen Strafraum den Ball weg. Und genau das Gleiche, die andere kommt zu spät, sie trifft. Sie hat den Ball geklärt, dann trifft die das Schiemann Elfmeter ausgeschieden. Also das ist doch kein Zufall mehr sowas. Da muss ich doch irgendwann mal, muss ich mal sagen, Leute, es gibt üble Situationen, aber ich kann doch nicht, auch dass ich jemanden auf dem Schienbein lande, das ist doch nicht meine Schuld, wenn ich den Ball, ich kann doch nicht vorher überlegen, bevor ich den Ball jetzt wegschieße, muss ich berechnen, wie schnell ist der andere da? Könnte es sein, dass er dann plötzlich unter meinem Fuß steht? Ja, es kann sein. Aber dann ist es weder Absicht noch gelb, noch gelb-rot, noch rot. Dann muss ich sagen, Pech gehabt. Feierabend. So ist es nun mal. Aber daraus in Foul zu konstruieren, ich meine, dann müssen wir bei allen konfliktiven Situationen zukünftig sagen, Leute, wenn irgendwie einer in der Nähe ist, ne, nicht hingehen zum Ball, einfach gucken, lass ihn mal runter, bis er ausgetrudelt ist und dann mal gucken, was passiert. Tut mir leid. Es ist so, dass immer mal solche Sachen passieren können, aber daraus Fouls zu konstruieren oder jetzt sogar eine gelb-rote Karte, also mir erschließt es sich nicht und ich glaube nicht, dass es ein Wahrnehmungsfehler ist, denn wenn er rausgeht und sieht, was passiert ist und trotzdem gelb-rot gibt und einen Elfmeter gibt, dann muss man ihm entweder nochmal komplett neu zur Schule schicken oder man muss sich die Frage stellen, was hat man dem eigentlich erzählt, wie er pfeifen soll. Tut mir leid.
Okay, wir klären das. Komm, ein paar Minuten noch kurz über die Bundesliga. Wie haben die Bayern eigentlich gespielt am Wochenende? Hast du das mitbekommen?
Die Bayern?
Ja.
Haben die nicht gewonnen? Gewinnen die nicht immer?
Ach, stimmt. Mensch, was war das denn?
Ach ja.
Passiert mal, ne?
Ja.
Die Liga ist spannend. Spannend wie nie. Wir können jetzt schon trommeln. Ich habe ja Leverkusen gemacht. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Könnte wirklich ein gutes Spiel werden, Leverkusen gegen Bayern. Zweiter gegen Erster in Leverkusen. Sonntag, 17. Oktober.
Ja.
Oder es ist wie immer. Eins von beiden, ne?
Naja, also ich saß im Zug bei diesem Spiel und konnte immer mal ein paar Passagen sehen. Dann ist das WLAN im Intercity dann halt immer wieder ausgefallen. Da müssen Sie sich auch mal die Frage stellen, was soll das? Aber es war...
ist aber schon deutlich besser geworden. So fair muss man ja auch sein. Ne?
Das gab ja, vielleicht war ich auch nur auf der falschen...
Hat das nie funktioniert. Mittlerweile ist das eigentlich recht stabil.
Das stimmt. Zwischen Berlin und Hamburg habe ich nie ein Problem gehabt. Das kommt drauf an wahrscheinlich. Also auf der Strecke, auf der ich jetzt war, über Hannover, Hamburg-Hannover, musste ich so fahren, damit ich irgendwie rechtzeitig noch nach Hause komme, bevor ich in Urlaub gehe. Da ist das alle 30 Sekunden ausgefallen. Aber egal, ich habe auf jeden Fall die Tore alle gesehen. Ich habe die und vor allen Dingen konnte man sehen, dass unser Freund, Kevin Trapp eine Weltklasseleistung abgeliefert hat. Jetzt kann man natürlich auch sagen, die Spieler von Bayern haben bei den Großchancen irgendwie geschludert. Aber Lewandowski, der kann nur so köpfen, Sané, die hatten ja 3, 4, 5 hundertprozentige Chancen.
Ja, das ist doch alle 20 Jahre ist das doch so. Ne? Weil
ich
erinnere mich irgendwie an irgendein Spiel von Nikolov gegen Bayern, da hat der doch auch mal 20 Dinger gehalten oder so. Und das ging dann aber 0-0 aus, wenigstens aus Bayern-Sicht sozusagen. Aber vielleicht hat das in irgendeiner Form eine Tradition. Also große Rückschlüsse kann man daraus, glaube ich, nicht ziehen. Ist das so ein Ding, das einfach mal passiert?
Ja, das passiert halt. Und sie laufen mit einer Mannschaft auf, die ich 100% unterschreiben kann. Mit Süle, der als rechter Verteidiger auch gefährlich wird, Upamecano, Hernandez, Davis, der links wahrscheinlich an dem Tag, glaube ich, nicht so gut war, weil die sind ihm öfters weggelaufen, komischerweise, aber wer weiß, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané, Müller, Lewandowski, außer Musiala, der auch immer wieder reinkommen kann, keine Ahnung, ist das ihre 1A-Formation, muss man sagen, aber jetzt könntest du eigentlich kommen mit dieser Statistik, die ich so aus der Historie, es gibt ja so ein paar Dinge, das habe ich erlebt, immer wieder, unabhängig davon, ob das 20, 30 Jahre zurückliegt. Ich habe das auch immer wieder erlebt, dass in bestimmte Paarungen.
Ja, November 2007.
Was
Bayern
war das?
Gegen Nikolov.
Ja.
38 Torschüsse.
Ja, ja.
38 Torschüsse, 34 Flanken. Kein
Tor. Weiß
nicht,
du weißt, worauf ich hinaus will. Ich will auf Statistik hinaus. Bayern gegen Frankfurt, Frankfurt, Bayern. Ich weiß noch, dass Bayern in Kaiserslautern eigentlich auch immer verloren hat. Oder haben die da gewonnen? Ich weiß es nicht. Es gab bestimmte Dinge.
Nee, in Kaiserslautern haben die auch immer verloren. Und dann haben sie irgendwann diese hässlichen, was war das? So gelblichen Trikots mal rausgeholt in den 80ern. Und dann haben sie gewonnen.
Genau. An sowas muss man mal denken. Das sind Signalfarben, wo der Gegner plötzlich irritiert ist und
was ist das denn?
und optische Verwirrung, das sorgt für optische Verwirrung. So, also ich weiß es nicht. Wir haben es ja die letzte Woche auch besprochen. In den 70ern haben wir beim FC Köln immer gewonnen. Und wenn der FC Köln zu uns an den Mökelberg kam, dann haben die da entweder unentschieden gespielt oder gewonnen. Ich weiß es nicht. In Bochum, egal ob mit Gladbach, mit St. Pauli, mit wem auch immer, ich kann mich nicht erinnern, ich bin vielleicht einmal verloren in 100 Jahren. So, also bestimmte, oder Nürnberg fährt nach Stuttgart. Da habe ich selbst im Stadion gesessen. Nürnberg hat immer in Stuttgart gewonnen. Also es gibt so bestimmte Dinge, die sagen wir mal, jahreszahlübergreifend, mannschaftsübergreifend, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Bayern, Frankfurt zutrifft, aber es war für mich, das sind so, man hat ja so bestimmte Dinge im Kopf. Ich habe jetzt hier, seit 6, 7 Jahrzehnten laufe ich hier rum und dann hast du bestimmte Dinge im Kopf, ohne es jetzt genau zu wissen, warum. Ich habe nur gedacht, so vom Gefühl her, Frankfurt, Bayern, habe ich so, da war nicht mein erstes Gefühl, dass Bayern hoch gewinnt. Hm. Weißt du, was ich meine?
Ne,
so
ja, Logo.
Du hast so mit deiner Erfahrung, mit dem, was du erlebt hast, hast du so...
Ja, es denkst, war schon aber eigentlich... also jetzt rein aus meiner gefühlten Erinnerung so, dass sie dann doch eher in Frankfurt die Bayern sehr oft vor Probleme gestellt haben. Ich glaube, ja. In München haben sie jetzt noch nicht so schrecklich viel mitgenommen, aber auch da kann ich mal kurz angucken. Während wir so langsam final noch über Gladbach vielleicht kurz sprechen, die jetzt in die Spur kommen.
Jetzt schaue ich mal eben schnell Wolfsburg-Gladbach. Ja, Wolfsburg war noch ein bisschen angedetscht. Klar,
ja.
Durch das...
Und dann haben sie in 7 Minuten mal eben 2-0 geführt und das hat natürlich eine Menge gemacht, ist ja klar.
Ja, das muss man sagen. Also das ist dann manchmal so, ne? Die haben Donnerstag, nee, wann haben sie gespielt? Mittwoch, ne?
Ja.
Mittwoch haben sie gespielt, Gladbach natürlich nicht. Embolo machte ein überragendes Spiel, muss ich sagen. Das war das erste Tor mit dem Fallrückzieher, das zweite Weltklasse vorbereitet mit einem Steckpass auf Hofmann. Und den haben auch selbst, du weißt, dass ich den Lacroix mag, weil ja. Er ein bulliger, superschneller Mann ist, aber der ist bei Embolo an seine Grenzen gestoßen. Der hat den weggedrückt, der hat sich durchgesetzt. Das war eine Weltklasse-Vorbereitung von Embolo, wie er sich da durchsetzt, rauswirkt und dann noch so ein Steckpass reinspielt auf...
Aber den, also ganz ehrlich, das darf ich ja, glaube ich, sagen, hast du ja auch hier bei uns immer mal wieder kritisch beäugt. Der ist insgesamt, finde ich, immer sehr schlecht weggekommen.
Wer? Embolo.
Ja.
Ja.
Also ich fand den schon damals super, als der noch in Basel war. Erinnere mich, ich habe den da schon 1, 2 Mal gesehen in der Champions League. Klar hat er dann irgendwie so eine kleine Delle gehabt. Aber dass das auch ein richtig, richtig guter Spieler werden kann, das hat man eigentlich irgendwie nie mehr gehört. Also ich fand den immer so, dass er ein bisschen unterm Radar läuft und eigentlich auch zu schlecht wegkommt. Oder war er einfach auch nicht gut genug für das, was er eigentlich kann?
Ja, es ist, wenn du Embolos Spiel dir anschaust, er hat eine unglaubliche Schnelligkeit, er hat einen wahnsinnig bulligen Körper, was ja für einen Mittelstürmer in vielen Situationen wirklich ein großer Vorteil sein kann. Siehst du ja bei Haaland, der sich da nicht wegdrücken lässt. Ne? Wer hatte das denn noch? Ich habe so ein Tor gesehen, wo irgendjemand alleine auf den Torwart zuläuft und dann kommt einer und der stößt ihn so ein bisschen mit der Hand weg.
Darf ich doch mal ganz kurz eine Sache sagen, weil ja. Wir gerade so lange drüber gesprochen haben. Vor dem 2-1 in München haben die Frankfurter 13 Mal in Folge verloren bei den Bayern.
Na gut, dann nehme ich das zurück.
Bis zu diesem 0-0. Und zwar richtig immer. 4-0, 4-1, 5-0. 4-1, okay. Also mach da weiter mit Embolo noch kurz.
Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Irgendjemand hat jemanden so ein bisschen weggeschoben, wo ich dachte, das wäre faul gewesen. Ich glaube, das war ich habe es irgendwie so ein Bild vor Augen. Union, wo haben die denn gespielt?
Aronie vielleicht, könnte sein. Der ist ja auch dafür bekannt, dass er mal den Körper ein bisschen mit einsetzt.
Genau, das waren diese zwei Konter. Genau, das war so ein junger Mainzer Innenverteidiger, weil er hatte zwei Hack und zwei Innenverteidiger sind verletzt bei Mainz und der musste gegen den Aronie. Und Aronie läuft und der will den festhalten und der ist, befreit sich so ein bisschen, steht dann vom Torwart und haut den rein. Und so war es auch in der Vorbereitung von Embolo. Das kann eben dann helfen, wenn dann prallst du halt ab. Das haben wir auch bei Haaland schon zigmal gesehen. Selbst Upamecano hat einen Salto rückwärts gemacht bei irgendeiner Situation. So, also Embolo will ich sagen, ich habe ihn als jungen Spieler in Basel, habe ich gedacht, das wird ein Weltklasse-Stürmer. Und ich habe dann in Gladbach festgestellt, dass er in manchen Situationen so technische Probleme hatte, wenn es eng wurde oder auch Probleme im Zusammenspiel. In manchen Spielen, so wie jetzt in Wolfsburg, ist mir das nicht ein einziges Mal aufgefallen. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt? Ist das jetzt ein Zufall oder hat er sich entsprechend weiterentwickelt? Er ist auch erst 24 Jahre alt. Ja. Ne? Also auch mal ganz kurz.
Vielleicht hat er auch mehr Platz da gehabt, den er einfach auch braucht, ne?
Ja, wenn er vorne alleine spielt, eigentlich ist das dieser Stoßstürmer. Ne, der, wenn der rechts und links spielt, ist vielleicht nochmal irgendwas anderes. Ne, aber ich sag mal, der spielt jetzt seit 2019 in Gladbach. Der ist mit 16 bis 19 ist er in Schalke gewesen. Also ich meine, 2016 ist der war 19. Als er von Basel weggegangen ist. Der ist 97 geboren. Also ja. diese man hat ja wenig Geduld oft mit Leuten und denkt immer, naja, der ist ja schon ewig da, aber der ist erst 24 Jahre alt. Er ist 24 Jahre alt und wenn ich 97 geboren bin und spiele bei Basel 2011, dann ist, keine Ahnung, mit 14 und 2016 war er 19. Da hat er aber schon in der ersten Liga gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Spiele. Dann geht er nach Schalke mit 19 für 3 Jahre. Da ist er 22. So, und das war jetzt naja, auch nicht.
Also so eine Erinnerung, in der Erinnerung kann man ja eigentlich fast sagen, der war schon so ein bisschen abgeschrieben irgendwie, ne? Also so.
Weil er nicht immer gespielt hat, weil er dann auch manchmal schwere Verletzungen hatte, glaube ich.
Ja.
Das ist auch so eine Geschichte, da muss man auch drauf achten, ne? Dass manche Stürmer dann manchmal zu optimistisch in irgendwelche Situationen hineinrennen. Ne? Und das macht er auch manchmal. Ne? Da habe ich dann manchmal Angst, da muss man ihn bremsen, da muss er irgendwie cleverer auf dem Platz agieren. Ich muss nicht in jede Situation, weder als Stürmer noch als Abwehrspieler, mit vollem Körpereinsatz hineinspringen.
Beinbruch und Fußbruch bei Schalke übrigens. Also zwei.
Ja, das meine ich damit. Ich habe Situationen vor Augen, wo er mit einer unglaublichen Vehemenz einfach durch sich durchsetzen will oder den Ball zurückerkämpfen will. Und das muss er natürlich lernen, weil in solchen Situationen, wenn ich so unkontrolliert in Situationen hineingehe, dann kann mich das durchschwingende Bein das gar nicht so negativ eingestellten Abwehrspielers so treffen, dass anschließend mir die Knochen daneben hängen. Das ist jetzt zwar keine Absicht vom Abwehrspieler, aber die Folgen für mich als Stürmer sind natürlich fatal. Also wenn er das lernt, A und B natürlich im Zusammenspiel. Ich habe jetzt, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, dass er diese Sicherheit braucht. Thuram ist nicht da, Player spielt nicht immer von Anfang an. Ich habe Situationen mit ihm gesehen, die mir super gefallen haben. Dieses, was Gladbacher Spiel ja auszeichnet, mit Stindl, mit Hofmann, auf engstem Raum wunderbar zu kombinieren, nachlaufende Leute mitzunehmen. Das haben sie richtig gut gemacht. Und das hat auch Embolo gut gemacht. Und gerade das tut für mich dem Gladbacher Spiel gut. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Ne, du brauchst, selbst wenn du eine Vielzahl von richtig guten, technisch guten Fußballern hast, brauchst du den einen oder anderen, der mal durchbrechen kann, den du mal schicken kannst. Und so ein Mann wie Embolo in so einer Verfassung tut natürlich diesen Leuten wie Stindl und Hofmann, die ja beide nicht überragend schnell sind, wo das alles passen muss, deswegen sind sie oft an der Abseitsgrenze, tut natürlich gut. Also das hat mir imponiert, wie der Embolo in dem Spiel gespielt hat.
So, Ewald, genieß deine 25 Grad. Reicht für heute. Geh mal jetzt bitte auf die Terrasse. Scheint die Sonne?
Die Sonne scheint sensationell.
Das ist so eine Frechheit, ey. Das ist so eine Frechheit, ey. Wir gucken hier bei 12 Grad, müssen die Heizung anmachen. Das ist...
Ja, aber wir sind ja auf einem guten Weg, dass auch Hamburg demnächst Mittelmeertemperatur hat. Also gedulde dich noch ein bisschen.
Meine Tochter wird es noch erleben, aber da, du kannst ja noch ein paar Ehrenrunden drehen mit deinem Airbus da oder mit was du unterwegs bist. Dann wird es ja auch ein bisschen wärmer.
Es gibt, es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, leider Gottes, ich lese ja hier immer weiter parallel. Es gibt ernstzunehmende Wissenschaftler, Klimawissenschaftler. Jemand ist gefragt worden, naja, also was sollen wir denn jetzt machen? Ne? Angesichts dieser des Abschmelzen des arktischen und antarktischen Eises. Und der hat gesagt, wir haben den Zeitpunkt 2014 verpasst. In der Antarktis ist das Abschmelzen unumkehrbar. So, und dann der in welchem Zeitraum der Meeresspiegel wie ansteigt und was können wir jetzt machen? Dann sagt er, fahrt einfach nochmal nach Venedig. Versucht noch
guckt
mal.
Guckt euch das an.
Guckt euch das einfach noch mal an. Fahrt an den Strand, solange es noch geht. Also richtig sarkastisch. Und, und das kann ich nachvollziehen. Es ist bitter, es tut wahnsinnig weh, aber dieser Sarkasmus von hochdekorierten Wissenschaftlern kommt daher, dass die seit 30 Jahren uns erzählen, wo es lang geht.
Der Hasselmann. Ja, jetzt gerade durch den Nobelpreisträger, die haben uns das erzählt. Die haben gezeigt, 95 kriegt, haben sie uns das gezeigt. 1:1.
Der Hasselmann kriegt den Nobelpreis für etwas, was er vor 30 Jahren schon erzählt hat. Ich habe hier das Buch von Ernst F. Schumacher, der in den 70er Jahren schon. Wir haben all diese Dinge seit Jahrzehnten. Und ich kann das verstehen, dass die Leute diesen Sarkasmus an den Tag legen. Aber es ist einfach, ich hoffe, dass die es jetzt wirklich kapieren. Es gibt.
Es ist der finale Schuss jetzt gewesen. Es ist so. Wenn wir den nicht hören, ist Feierabend.
Ja, genau so ist das. Ne? Also es gibt Dinge, ich kann auch viele Menschen nicht verstehen. Ich meine, jeder hat seine, wir haben so viele politische Probleme auf der Welt, völlig klar. Und wenn es ums Überleben geht, ich kann indigenen Völker irgendwo in Amerika oder in Afrika Einheimischen nicht erklären. Wir müssen jetzt irgendwie, bei denen geht es darum zu überleben, bei vielen Menschen, die sonst verhungern. Aber wir haben einen Großteil der Menschheit, wo es nicht ums Verhungern und ums Überleben geht, sondern wo sich ganz, ganz viele mit ihren eigenen, ureigensten kleinen Problemen, die sicherlich große Probleme sind, beschäftigen und keine Sekunde darüber nachdenken, dass dieses Problem gegenüber dem Klimawandel, der auf uns zurast, im Grunde genommen zu vernachlässigen ist. Aber wir sind eben so gestrickt, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Das ist so, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also das ist so, als wenn eine Feuerwalze auf unser Haus zurennt, zuläuft, und wir jetzt die Chance hätten, mit vereinten Kräften, wenn alle mitmachen, also auf eine Stadt zurennt. Und wenn alle jetzt sagen würden, so, jetzt löschen wir an einer bestimmten Stelle, aber mit allen Leuten, mit dem ganzen Land, dann sagen die Leute, die in der Stadt wohnen, nee, Moment, also im Moment noch nicht. Ich muss noch mal ins Haus und möchte noch ein paar Gläser rausholen und ich möchte die noch ein paar Möbel retten. Das ist das, was im Moment passiert, dass bestimmte Leute sagen, ach, Klimawandel, ja, wunderbar. Nein, es geht jetzt um Arbeitsplätze. Natürlich geht es immer um Arbeitsplätze, aber wir brauchen uns über Arbeitsplätze keine Gedanken mehr machen, wenn wir den Klimawandel zulassen. Dann
das Problem ist einfach, das haben die gestern auch wirklich noch mal sehr griffig und bildlich gut beschrieben. Man sieht es halt nicht. Das ist das Problem. Wenn der Himmel irgendwie, weiß ich nicht, kackbraun wäre, dann wüssten wir, okay, dann müssen wir
jetzt müssen wir was machen. Ja, jetzt müssen wir was machen. Aber das Perfide ist ja, dass viele Leute, der Präsident vom Bund der deutschen Industrie schon seit Jahren erzählt, ja, nein, wir müssen das Tempo drosseln. Nein.
Das geht wieder ohne Tempolimit durch, im Übrigen, die Nummer.
Nein, das meine ich jetzt
auch
nicht.
Aber auch das ist ein Thema. Auch das ist ein kleines Thema.
Das stimmt.
Wo du einfach sagen kannst, es ist lächerlich, dass wir uns weiter mit solchen Dingen beschäftigen. Ja? Ich fahre auch gern schneller als 130,
diese
davon
Typen,
abgesehen.
Ja,
aber dass wir darüber weiterhin uns streiten und dass letztendlich es so kommen wird, dass diese Tempolimits nicht kommen werden, weil die Lobby ist so haben will, zeigt, dass wir es eben noch nicht verstanden haben.
Also das Perfideste ist, dass sie seit Jahren sagen, das Wichtigste ist jetzt Energiewende, schön und gut, aber wir brauchen erstmal sichere, bezahlbare und dann erst saubere. In der Reihenfolge haben die das gesagt. Nein, es ist genau andersrum. Wir brauchen saubere Energie, damit es auf Sicht sicher und bezahlbar bleibt. Das ist nur ein Retten von Geschäftsmodellen. So perfide ist das und pervers, dass sie damit wirklich die Existenzgrundlagen gefährden. Natürlich brauchen wir Energie, aber ich kann doch nicht in so einer, wie gesagt, diese Feuerwalze rast auf uns zu, das wissen alle, die sich damit professionell beschäftigen und dann sagen wir, ja, nein, wir müssen jetzt gucken, dieser Anspruch, den wir haben, dass wir zu, das sagt der Typ auch noch, kämpft da, wie hieß der denn, vom Bund der deutschen Industrie. Wir müssen auch bei jedem Wetter, der Anspruch, den wir hier haben, immer muss alle Energie zur Verfügung stehen. Das ist doch nicht normal. Es tut mir leid. Wir müssen gucken, dass wir das aufhalten. Sonst kannst du nach Hause gehen. Abgesehen davon, dass das eine unglaubliche Ignoranz gegenüber den Völkern ist und den Ländern, die einfach verschwinden. Die verschwinden im Meer. Die sind alle schon weg. Da denken wir gar nicht drüber nach. Um nicht zu vergessen, 8 der 10 größten Städte der Welt liegen in dem Bereich, der dann irgendwann mal überschwemmt ist.
Ja,
da
brauchen wir da auch nicht mehr hinfahren. Wir sind ja auch nicht so weit weg, davon mal abgesehen. Ne? Okay, komm, wir machen Schluss jetzt. Ne? Haben uns noch ein bisschen aufgeregt, aber völlig zu Recht.
Okay.
Alle mal mitmachen jetzt. Hilft nichts.
So sieht's aus.
Jeder, Michael, wie er kann.
So.
Es war schön mit dir. Ich entlasse dich in einen schönen Urlaub für eine Woche noch.
Ja,
genau. Vielleicht so auch länger, je nachdem, was sonst noch so passiert da bei dir auf der Insel. Aber ich
wünsche halt einfach mal die Klappe und red jetzt nicht. Red jetzt nicht über die Sachen.
Und viel Spaß bei der Nations League heute Abend, wünsche ich dir.
Na? Ich muss mal nochmal überlegen, ob ich mir das angucke. Nein, also Spaß beiseite. Irgendwann ist es mal gut. Ne? Also ich liebe Fußball, das weißt du. Du kannst mich ja jeder Tages- und Nachtzeit da hinsetzen. Aber wenn ich bei bestimmten Wettbewerben da passe
ich. Ich bin gespannt. Darüber werden wir nächste Woche reden, ob du nicht doch zufällig hängen geblieben bist. Also Leute, schöne Woche. Macht was draus. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Alles Gute. Ciao.